Ja, wir haben ja mitbekommen, dass es Oma Keti, so wird die ja genannt, habe ich mir sagen lassen, dass es ihr wieder besser geht. Und da sie heute nicht persönlich anwesend ist, möchte ich auf diese Art und Weise ihr ein Dankeschön von unserer Familie aus aussprechen. Denn sie hat für unseren Sohn ein Geschenk gemacht, eine Decke, Pantöffelchen und eine Karte. Der Henry hat es übergeben, es ist alles gut angekommen. Vielen Dank dafür. Ich denke, du schaust zu. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich habe euch heute Wein mitgebracht. Einige sitzen und lecken sich schon die Lippen. Die, die heute nicht dabei sind, bereuen es vielleicht. Ich habe euch heute alten Wein mitgebracht und neuen Wein mitgebracht. Und was es damit auf sich hat, da lade ich euch ein, dabei zu sein, zuzuhören und zu schauen, was der Herr dir heute persönlich zu sagen hat. Seit jeher hatte Gott einen Willen für das Universum, einen Willen für die Erde und auch einen Willen für den Menschen. Wenn wir uns das so grafisch vorstellen würden, vielleicht so eine Linie, eine rote Linie, die so Gottes Willen, Gottes Absicht für die Welt darstellt, die geht so wie so ein roter Faden, eine Gerade, einfach so durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und Gott hat immer wieder Menschen gesucht, die bereit sind, auf seinen Willen einzugehen, ihm gehorsam zu sein, das zu tun, was sein Wille ist und möglichst ihr Leben so gestalten, dass es parallel zu dem Willen Gottes, zu dieser roten Linie ist. Da erwählte Gott einen frommen Mann, einen Abraham, der auch in seinem Leben versucht hat, Gott gehorsam zu sein und lebte so ganz möglichst nah oder möglichst parallel zu diesem Willen Gottes, zu dieser Gerade, zu dem, was Gott wollte, war ihm gehorsam. Weiter sehen wir, Gott erwählt Mose. Das Volk Israel ist in der Gefangenschaft und Gott möchte das Volk Israel herausnehmen, zu seinem Volk machen, einen Bund mit ihnen schließen und dass dieses ganze Volk Israel auch möglichst an dieser Linie, nach diesem Willen Gottes lebt. Gott gibt ihnen dazu 613 Gebote, dass das Volk sich orientieren kann, damit sie wissen, was sie zu tun haben. Und wir sehen so im Laufe der Geschichte von dem Volk Israel, von dieser jüdischen Religion, wie sie zunächst einmal gut angefangen hat, parallel ging mit dem Willen Gottes. Und dann auf einmal sehen wir, der Wille Gottes bleibt eine Gerade. Aber das, was das Volk Israel gemacht hat, sie haben sich immer weiter von Gott entfernt. Dann setzt Gott Propheten ein, die dem Volk Israel oder die das Volk Israel darauf hinweisen, dass sie wieder zurückkommen sollen zu dieser Geraden, zu dem Willen Gottes. Er möchte sie ändern, möchte sie korrigieren und dann geht das Volk wieder näher zu dieser Linie, zu dem Willen Gottes, zu dem, was Gottes Plan ist. Und so merken wir, das geht immer wieder so in dieser Geschichte. Ähnlich war es auch in der Geschichte der Christenheit. Es hat einmal gut angefangen und dann sehen wir auch, dass die Christenheit sich weiter entfernt hat von dem Willen Gottes und dann greift Gott wieder ein. Zum Beispiel bei Martin Luther wird dieser persönliche Glaube an Jesus Christus wieder entdeckt. Die Menschen finden wieder mehr und mehr zu Jesus Christus. Aber ich wollte heute etwas mehr auf das Volk Israel eingehen und zu schauen, wie war es dort. Jeremia beschreibt es in Kapitel 5, Vers 23 so. Jeremia, Kapitel 5, Vers 23, da heißt es, aber dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihren Weg. Also Jeremia sagt, dieses Volk hat ein abtrünniges Herz. Sie sind ungehorsam, sie tun nicht das, was Gott sagt. Ähnlich sagt es auch in Jesaja, in Kapitel 29, Vers 13. Jesaja 29, Vers 13, da heißt es nämlich, und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht, mit seinem Mund und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten, nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt, darum will auch ich hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen. Aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehen und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müssen. Also das Volk Israel hatte damals diesen Schein der Frömmigkeit. Sie haben Gott mit den Lippen geehrt, Sie haben so getan, als ob, aber mit ihrem Herzen waren sie ganz weit weg davon. Und dann lesen wir in eine Zeit, als aber die Zeit erfüllt war. In Hebräer, da finden wir das so gut beschrieben, da heißt es in Hebräer Kapitel 1, so fängt der Hebräer an, Hebräer Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Damals hat Gott zu den Vätern, zu den Menschen, zu dem Volk geredet durch die Propheten. Dann aber greift Gott selber ein und schickt seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Jesus kommt auf diese Erde. Wie war das Volk Israel damals? War es ganz nah an diesem Willen Gottes, an dieser Linie, die dem Willen Gottes entspricht? Oder hatte das Volk Israel sich vielleicht ganz weit entfernt von dem Willen Gottes? Was fand Jesus vor, als er auf diese Erde kam? Ich möchte drei Missstände aufzeigen, die Jesus damals vorfand, als er auf diese Erde kam, in dieser jüdischen Religion. Das Volk Israel, das war erstarrt in Moral. Gott hat dem Volk Israel damals bei Mose die 613 Gebote gegeben und Verbote gegeben, wonach das Volk Israel leben sollte. Es hört sich vielleicht auf der einen Seite viel an, aber auf der anderen Seite ist das nicht viel. Wenn wir das zum Beispiel mit unseren heute Gesetzen und Regeln und so weiter vergleichen, ein Riesenwerk an Paragraphen und Absätzen. Gott hat ihnen 613 Gebote gegeben, wonach sie leben sollten. Und dann im Laufe der Zeit haben die Ältesten und andere Menschen, die das Sagen hatten, das religiöse Sagen, haben sie um diese 613 Gebote immer weitere Satzungen gemacht, haben verschiedene Gebote erstellt, um diese wichtigen Gebote, die Gott gegeben hat, um sie zu schützen, damit ja kein Mensch dieses Gebot übertritt. Man hat um diesen Zaun, den Gott gesetzt hat, weitere Zäune gesetzt. Und das war ein großes Problem geworden. Erstmal wurde dieses mündlich weitergegeben und später hat man das dann in schriftlicher Form weitergegeben. Das fand man dann im jüdischen Talmud und in der Mishnah wieder. Da wurde es schriftlich aufgeschrieben. Und Jesus hat das damals gesehen und er hat das folgendermaßen bewertet. Wir können lesen aus Matthäus Kapitel 23, die Verse 2 bis 7. Matthäus Kapitel 23, die Verse 2 bis 7. Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar und tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gerne oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf den Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Das hat Jesus kritisiert. Er sagt, diese Pharisäer, die Menschen, die damals für die Religion zuständig waren, sie haben einfach im Laufe der Zeit so viele Satzungen und Geboten geschaffen und den Menschen auferlegt, dass das Volk damals müde war. Sie konnten es nicht tragen. Es war einfach so viel, eine so große Last, die ihnen damals von dieser Elite, von diesem Volk, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern auferlegt wurden. Und das Schlimme war, dass diese Leute, die es damals befohlen haben und auferlegt haben, dass sie es selber nicht gemacht haben. Und Jesus kritisiert das aufs Schärfste. Oder in Matthäus Kapitel 11, Vers 23, da sagt Jesus Folgendes, Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Menschen waren mühselig, sie waren beladen von diesen ganzen religiösen Gesetzen, von Dingen, die sie tun sollten, von den ganzen Ordnungen und Satzungen. Es war nahezu unmöglich, alles zu halten. Es stellte für die Menschen eine große Last und eine große Belastung dar. Jesus sagt, kommt zu mir, ich will euch Ruhe schenken, ich will euch eure Lasten abnehmen. Auch im Alten Testament sagt Hesekiel in Kapitel 36, Verse 26 und 27, Hesekiel Kapitel 36, die Verse 26 und 27, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will euch meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also das Volk, es war damals so weit von Gott irgendwo entfernt, das war nur noch so eine Fassade, sie hatten ein steinernes Herz. Es war nur noch so nach außen hin Dinge, die sie getan haben, aber das Herz war weit weg von ihnen. So eine Äußerlichkeit, sie hatten sich so weit von Gott entfernt, dass es hier beschreibt, sie hatten ein steinernes Herz und Gott will ihnen ein fleischernes Herz schenken, dass das, was sie tun, dass es von Herzen kommt und nicht eine Last für sie darstellt und sie sich darunter abmühen sollen. Mal davon ab, diese ganzen Satzungen und Gebote, das hat Gott sowieso nicht gewollt. Gott hat ihnen diese 613 Gebote gegeben, wonach sie leben sollten. Diese anderen Dinge waren von Menschen gemacht und sie stellten, wie ich schon gesagt habe, eine große Last für die Menschen dar. Und die Menschen waren erstarrt in dieser Moral, in den ganzen Pflichten. Und es war so schwer für sie geworden, ihren jüdischen Glauben zu leben. Das hat Jesus damals vorgefunden und er hat das kritisiert, er hat das aufgezeigt. Das Zweite, was damals ein zweiter Missstand, das war, was eigentlich aus dem Ersten auch hervorging, es entstand Heuchelei. Viele unhaltbare Regeln und Gebote kamen und dann, wie ich schon gesagt habe, man hat es versucht zu tun, es soll, als ob, die Menschen haben es so getan, als ob sie es tun, aber innerlich waren sie weit weg davon. Nach außen hin haben sie das getan, was gefordert wurde, aber es war nicht ihre Überzeugung. Sie haben es getan, weil es gefordert wurde. Eine Scheinheiligkeit, eine Äußerlichkeit, es war heuchlerisch. Und das hat auch Jesus gesehen, diese Gebote waren nicht einzuhalten. Die Menschen haben es getan, weil es ihnen auferlegt wurde, aber innerlich waren sie ganz weit weg davon. Und weil es so schwierig war, hat man damals versucht, irgendwie Tricks und Möglichkeiten zu suchen, diese Gebote zu umgehen, es sich vielleicht etwas bequemer und einfacher zu machen. Da gab es zum Beispiel dieses Gebot, dass man am Sabbat nur einen Sabbatweg reisen durfte, der etwas mehr als ein Kilometer war. Aber man hat eine Möglichkeit gesucht, dieses zu umgehen. Man hat dann einfach auf den Esel, aber auf Wasser durfte man weiterreisen. Und so hat man dann auf einen Esel zum Beispiel so eine Wasserflasche gelegt. Und dann ist man ja nicht auf einem Esel geritten oder auf einem Esel diesen Weg zurückgelegt, sondern man ist ja quasi auf Wasser gereist. Und so haben die Menschen damals Möglichkeiten und Wege gesucht, einfach gewisse Gebote zu umgehen, es sich etwas einfacher zu machen. Und das war ganz weit weg von dem, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Matthäus 23, Vers 25 dazu. Matthäus 23, Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Jesus sagt zu den Pharisäern, nach außen hin tut ihr auch so, als ob ihr das, was ihr fordert von den Menschen, auch tut. Ihr seid nach außen hin schön, ihr reinigt euch, damit das einen guten Anschein hat, aber innerlich seid ihr schmutzig, seid ihr ganz weit weg von dem, was Gottes Willen ist. Und Jesus kritisiert das. Auf der einen Seite entstand dann eine Scheinheiligkeit, dass die Menschen nur zum Schein etwas getan haben, aber auf der anderen Seite waren jetzt auf einmal diese Gebote, diese schwierigen Dinge, die gefordert wurden, auch dazu in der Lage oder man benutzte sie, um anzugeben. So haben zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn sie gebetet haben, haben es öffentlich gemacht. Sie haben sich zur Schau gestellt und gesagt, schaut mal, welche Leute, tolle Leute wir sind. Wir fasten, wir beten. Wir erinnern uns an diese Begebenheit, wo der Sünder gebetet hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wo dieser andere gebetet hat, ich weiß jetzt nicht, war das ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer, wo er gesagt hat, gut, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder, dass ich etwas Besseres bin. Und sie haben sich so von den Leuten gezeigt, nach außen hin, auf den Plätzen haben sie gebetet und Jesus kritisiert das. Auf einmal waren diese Gebote da, in der Lage, man konnte sie ausnutzen oder nutzen, um anzugeben, um sich zu zeigen, was ich kann, wie gut ich und wie toll ich bin. Jesus kritisiert das und sagt, das ist total verkehrt, total daneben. In Matthäus Kapitel 6, Verse 5 und 6, da sagt Jesus, selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, Entschuldigung, Kapitel 6, Vers 5 und 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, denn im Verborgenen, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus kritisiert das und sagt, macht es nicht so wie die Heuchler, die in den Ecken stehen vor den Menschen und so scheinheilig und fromm und beten, damit die Leute nur sehen und schauen, Mensch, das schaffen wir nicht, das sind wirklich gute Leute, das sind fromme Leute, das ist unser Vorbild, so sollen wir sein. Jesus sagt, nein, sie heucheln. Das, was in ihnen ist, spiegelt nicht das aus, nicht das wider, wie sie sich zeigen. Und Jesus kritisiert das. Ein dritter Punkt, ein dritter Missstand, den Jesus damals vorgefunden hat. Es gab damals ausgeprägte Machtstrukturen. Wir wissen, dass Jesus kein Ansehen der Person hat. Und so war es auch immer Gottes Wille, dass irgendwann, wenn ein Missstand oder eine große Diskrepanz entsteht oder so eine große Ungleichheit entsteht, dass irgendwann ein Ausgleich entsteht oder ein Ausgleich möglich ist. Dafür hat Gott zum Beispiel das, alle 7 Jahre das Sabbatjahr eingeführt oder alle 50 Jahre das Erlassjahr. In diesem Jahr oder dieses Jahr oder alle 50 Jahre sollte das so sein, wenn sich zum Beispiel jemand verschuldet hatte oder dass jemand sein Grundstück abgeben musste, weil er sein Geld oder seine Schulden nicht bezahlen konnte. Wenn etwas von ihm gepfändet wurde oder wenn er sich selber zum Sklaven machen oder ja, verkaufen musste, weil er nicht, seine Schulden nicht bezahlen konnte, so war, hat Gott diese Möglichkeit oder diese Option geschaffen, dass nach 50 Jahren wieder eine Gleichheit entsteht. Das heißt, dass dieses Verhältnis oder diese große Diskrepanz zwischen Arm und Reich, dass es wieder ausgeglichen wird. Denn so würden oder so sind dann viele Menschen, die einmal in Armut geboren sind, die vielleicht arme Eltern hatten, nie daraus gekommen. So wie die waren, so sind sie geblieben. Aber diese Praxis von diesem Erlassjahr hat zur damaligen Zeit überhaupt nicht stattgefunden. Es war schon lange nicht mehr so. Und so gab es viele Reiche und die was das Sagen hatte, aber auch viele, viele Juden, die damals lebten, die sehr arm waren, die Tagelöhner waren. Und diese Tagelöhner, die waren noch schlimmer dran als Sklaven. Von Sklaven wissen sie, dass sie einen Herrn hatten, der für sie gesorgt hat und der sie versorgt hat. Aber ein Tagelöhner, der, wie das schon der Name sagt, der hat einen Tag gearbeitet und das, was er für diesen Tag braucht, hat er verdient oder vielleicht für den nächsten Tag. Mehr hat er aber nicht. Kann man nicht sagen, ja gut, der kann ja einfach sparen und dann irgendwann soll er einfach rauskommen, soll einfach sparsam leben und dann kommt er irgendwann raus. Nein, wenn ein Tagelöhner war, dann blieb er in aller Regel bis zu seinem Lebensende Tagelöhner. Man kam nicht einfach so wieder da raus. Die konnten sich nichts ansparen, sie konnten nichts zur Seite legen. Und ein Tagelöhner, wenn das auch so heißt, hatte er nicht unbedingt jeden Tag Arbeit gehabt und so musste er zusehen, wie er zurechtkommt. Deswegen hat Gott es gewollt, dass irgendwann ein Ausgleich entsteht und dass es nicht immer so bleibt, dass die Leute irgendwann da rauskamen. Aber diese Praxis hat schon lange nicht mehr in dieser Zeit stattgefunden. Wenn die Eltern Tagelöhner waren, da war es in der Regel auch so, dass dann auch irgendwann die Kinder Tagelöhner wurden und in diesem Elend und in diesem Leid gelebt haben. Aber diese Pharisäer und die Sadduzäer und die Mächtigen damals in dieser Zeit der jüdischen Religion, denen ging es überhaupt nicht so. Die waren reich, sie hatten es gut und sie haben mit den Römern kooperiert, haben mit ihnen verhandelt und haben mit ihnen zusammengearbeitet. Und das sehen wir ja auch so in den Geschichten von Jesus, dass sie die Juden sich immer wieder eingesetzt haben. Und man sieht einfach diese Kooperation und das hat Gott eigentlich nicht gewollt. In Markus Kapitel 10, die Verse 42 bis 45. Markus 10, 42 bis 45. Und als die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun in ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus zeigt vielmehr auf, nicht so, wie die ältesten Pharisäer gelebt haben, nicht so sollt ihr leben, nicht danach trachten, auch einmal da oben zu sein und vielleicht Druck auszuüben auf andere, sondern wer groß sein will, der soll sich klein machen, der soll dem anderen dienen. Und er hat gesagt, auch ich bin auf diese Erde gekommen, um nicht mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen, ja, um sogar mein Leben als Lösegeld zu geben für viele oder vielleicht auch für alle. Jesus kritisiert das, und das war damals ein Missstand, dass diese ausgeprägten Machtstrukturen und viele Dinge haben einfach, die Gott gewollt hat, nicht mehr so funktioniert. Und es war nicht so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Matthäus 20, Vers 16, da heißt es, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das sagte Jesus. Wenn man jetzt diese drei Dinge so zusammenfasst, so sehen wir, dass Jesus nicht damals auf diese Erde gekommen ist, um bei diesem Spiel mitzuspielen. Jesus ist nicht gekommen, einfach vielleicht sich da oben hin zu arbeiten, auch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern dabei zu sein, um dieses mitzuspielen, sondern Jesus hat diese Probleme aufgedeckt, er hat sie aufgezeigt und den Menschen eigentlich gezeigt, wie weit sie mittlerweile gekommen waren oder wie weit weg sie waren von dieser Linie, von dem Willen Gottes. Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus so viel Widerstand gegen sich erdulden müssen. Warum die Menschen ihn so kritisiert haben oder gerade die Menschen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Jetzt verstehen wir, warum so viele von diesen Reichen oder von diesen Menschen, die das Sagen hatten damals, Jesus kritisiert haben. Jetzt kam einer, der auf einmal alles ganz anders macht. Und Jesus ist nicht, wie ich gesagt habe, auf die Erde gekommen, um mitzuspielen. Und so stellt man sich damals die Frage, warum heilst du am Sabbat? Es gibt auch so viele andere Tage, Jesus, an denen du heilen kannst. Warum heilst du genau am Sabbat? Mach's doch wie wir alle. Wir halten den Sabbat. Nein, warum brauchst du mal eine Extrawurst und heilst am Sabbat? So viele Tage gibt es, wo du heilen könntest, aber du machst es am Sabbat. Warum wäschst du dir nicht rituell die Hände vor dem Essen, wie wir es machen? Warum gehst du in das Haus eines Sünders? Warum isst du mit den Zöllnern und Sündern am Tisch? Warum nennst du einen heidnischen Hauptmann frömmer als uns? Warum lässt du dich von einer Frau berühren und warum sprichst du mit Frauen? Du hast auch anders geheilt, du hast nur etwas gesagt und da wurden die Menschen gesund. Warum dürfen die dich berühren? Warum sprichst du mit ihnen? Warum verurteilst du die Ehebrecherin nicht? Warum erklärst du unreine Speisen für rein? Warum lässt du dich von Aussätzigen berühren? Du weißt doch, wenn ein Aussätziger dich berührt, dann bist du auch dann verunreinigst du dich. Warum lässt du dich berühren von einem Aussätzigen? Warum kritisierst du die religiösen Führer? Warum treibst du die Dämonen nicht aus, wie wir sie austreiben? Was hast du gegen Reichtum und gegen Wohlstand, der doch ein Segen Gottes ist? Diese und viele andere Dinge haben die Menschen oder damals die Menschen Jesus gefragt. Jesus, warum machst du es ganz anders als wir? Warum machst du nicht einfach mit? Warum kannst du dich eigentlich einfach unterordnen? Du bist doch unter das Gesetz gekommen, bist unter das Gesetz gekommen. Warum machst du es nicht so wie wir alle? Warum musst du immer daneben schießen? Warum musst du immer aus der Reihe tanzen? So können wir auch ganz gut diese Schriftgelehrten Pharisäer verstehen, warum Jesus das immer anders macht, warum sie sich an Jesus geärgert hat. Auf einmal kommt jemand, der alles durcheinander bringt. Jemand, der alles ganz anders macht. Und es war sogar so krass, dass sogar Johannes der Täufer, der Jesus getauft hat, der gesehen hat, dass die Taube auf Jesus gekommen ist, oder der Heilige Geist, und diese Stimme gehört hat, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der mitbekommen hat, was Jesus alles getan hat, und der dann in Matthäus Kapitel 11 Folgendes sagt, Matthäus 11, Verse 2 bis 6, Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. So ein Johannes, der Jesus getauft hat, der gesehen hat, dass der Heilige Geist auf Jesus gekommen hat, der die Stimme gehört hat, das ist mein lieber Sohn, weil Jesus auf einmal alles so ganz anders gemacht hat und stellt sich die Frage oder kommt zu dieser Schlussfolgerung, entweder ist das so, dass wir so weit mit unserer jüdischen Religion von dem Eigentlichen, was Gott sich vorgestellt hat, abgekommen sind oder weggekommen sind, oder ist wirklich noch ein anderer, auf den wir warten sollen. Und dieser Johannes stellt sich die Frage oder fragt Jesus, bist du es wirklich, der, auf den wir warten sollen? Kann das sein, dass wir so weit von dem gekommen sind, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Sogar so ein Johannes bekommt auf einmal Zweifel. Entweder sind wir so weit weg oder ist dieser Jesus, der gekommen ist, dieser Messias, vermeintliche Messias, oder stimmt etwas nicht? Also so krass oder so ein Unterschied oder so anders war Jesus zu dem, was er damals vorgefunden hat. Und auf diese ganzen Fragen, warum machst du das alles anders? Darauf antwortet Jesus in einem wichtigen Text im Lukas-Evangelium. Wir wollen uns einmal diesen Text noch lesen. Im Lukas Kapitel 5, die Verse 33 bis 39. Lukas Kapitel 5, die Verse 33 bis 39. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken nicht. Also auch hier wieder, die Jünger des Johannes, sie halten sich daran, sie fasten, wenn die Fastenzeit da ist. Auch die Jünger der Pharisäer, sie halten sich an die Fastenzeit. Jesus, guck doch mal auf das Datum, guck mal auf die Uhr, es ist Fastenzeit. Alle fasten, nur deine Jünger fasten wieder nicht. Jesus sprach zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis, niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid, sonst zerreißt man das neue und der Lappen vom neuen passt nicht auf das alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein und die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Und diese Frage, Jesus, warum fasten unsere Jünger, die Jünger des Johannes, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus gebraucht hier drei Bilder, um dieses zu erklären. Das erste Bild von dem Bräutigam und von den Gästen, die zu dieser Hochzeit gekommen sind, das zeigt einfach Jesu Kommen auf diese Erde. Jesus kommt auf diese Erde, er ist dieser Bräutigam und jetzt findet diese Hochzeit statt. Und da gibt es keinen Raum für Klagen, da gibt es keinen Raum zum Murren, da wird gefeiert, da geht es einem richtig gut, da darf man sich freuen. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Da braucht man auch nicht fasten. Jesus sagt, in dieser Zeit, da braucht man nicht fasten. Also mit dem Kommen Jesu werden gewisse Dinge einfach außer Kraft gesetzt. Da will uns jemand ärgern. Jesus sagt damit, der Bräutigam ist da, die Hochzeit ist da. Gewisse Dinge werden einfach außer Kraft gesetzt. Sie gelten nicht. Und Jesus sagt, es kommt die Zeit, auch die Jünger oder wo die Christen fasten werden. Aber jetzt ist der Bräutigam da, jetzt ist die Hochzeit, jetzt wird nicht gefastet. Warum haben denn die Juden gefastet unter anderem und gefastet und gebetet? Sie haben doch dafür gebetet, dass der Messias auf diese Erde kommt. Sie haben dafür gefastet. Und Jesus steht jetzt auf einmal da. Dieser Messias, worum sie gebetet haben, dass er auf diese Erde kommt, er ist da. Man braucht nicht mehr beten und fasten, dass der Messias kommt, sondern er war da. Ja, wenn der Bräutigam ist da und jetzt steht die Braut da und bittet und betet und fastet für einen Mann. Hallo, der Bräutigam ist hier, du brauchst nicht mehr beten und fasten. Der Bräutigam steht genau vor dir. Jesus zeigt damit, ihr braucht nicht fasten. Dieses Fasten und Beten oder gewisse Dinge werden einfach außer Kraft gesetzt. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Dann sehen wir ein nächstes Bild, das Bild von dem Kleid. Jesus sagt, und das zeigt, dieses Bild zeigt einfach sein Handeln, sein Tun, sein Denken oder dieses Neue, was Jesus gebracht hat und gezeigt hat den Menschen. Das spiegelt es wieder. Jesus sagt, dieses alte Kleid, dieser Stoff ist sehr abgenutzt, er ist sehr porös, er ist sehr instabil, die Fasern, das ist nichts mehr Gutes. Das reicht nicht mehr aus. Und jetzt, Jesus sagt, ich habe hier etwas Neues für euch. Es ist ein neuer Stoff. Man kann nicht einfach dieses alte Kleid mit neuem Stoff reparieren. Das heißt, es ist nicht kompatibel. Wenn man dieses neue Stück Stoff nehmen würde und auf das alte nähen, das alte würde reißen. Das ist nicht miteinander kompatibel. So wie man Ton und Erz nicht miteinander verbinden kann, das hält nicht. Und Jesus sagt, man kann nicht dieses alte, diese jüdische Religion, ich bin nicht gekommen, einfach um etwas zu flicken und zu reparieren. Jesus sagt, ich bringe euch ein neues Kleid. Und es ist nicht so wie das alte Kleid. Es ist nicht miteinander kompatibel. Es ist, entweder du nimmst das ganze neue Kleid, das neue Gewand, oder du lässt es sein. Oder du nimmst das alte Kleid. Man kann nicht etwas hier miteinander vermischen. Entweder das neue oder das alte. Und dann gebraucht noch Jesus ein Bild, das weitere, so habe ich auch meine Predigt genannt, alter und neuer Wein. Jesus sagt, oder man kann es auch so vergleichen, wie wenn man einen alten Schlauch hat. Früher hat man ja Wein in Schläuchen aufbewahrt, die waren aus Leder und irgendwann wurden die Schläuche alt. Alter Wein, wenn wir uns da so ein bisschen vielleicht auskennen, der gärt nicht mehr. Der ist, sag ich mal, wie tot. Man kann ihn einfach in alten Schläuchen aufbewahren. Da passiert nichts mit den Schläuchen. Wenn sie noch irgendwo dicht sind, es passiert nichts. Aber wenn man jetzt neuen Wein nimmt und diesen neuen Wein in die alten Schläuche nehmen würde, und dieser neue Wein, er ist noch im Prozess, im Gärungsprozess, da ist noch Leben, da tut sich noch etwas, so würde es diese neuen Schläuche zerreißen. Wenn man verschließen würde, es entstehen Gase, da tut sich was. Und Jesus sagt, diesen neuen Wein kann man nicht einfach in alte Schläuche gießen. Für neuen Wein braucht es neue Schläuche. Jesus bringt auf diese ganzen Dinge plötzlich eine ganz neue Sicht. Eine neue Sicht auf die Tora, eine neue Sicht auf die Gesetze und auf die Gebote, auf die Satzungen, eine neue Sicht auf die Moral, eine neue Sicht auf den Umgang miteinander, eine neue Sicht auf die Frömmigkeit und eine neue Sicht auf die Denkweise, eine neue Sicht auf den Menschen, eine neue Sicht auf den Sünder und eine neue Sicht auf Gott. Neuen Wein kann man nicht in alte Schläuche füllen. Heute bewahrt man ja den Wein nicht mehr in Schläuche auf, sondern wir können heute Wein in Flaschen kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch mal in der Schule so ein Experiment gemacht, dass ihr vielleicht Wein hergestellt habt. Und wenn man jetzt so einen Wein herstellt und ihn in eine Glasflasche schütten würde und oben den Korken zumachen würde und den dann in die Sonne stellen würde, was würde dann passieren? Es wird irgendwann den Korken raushauen. Da entsteht so ein Druck durch diesen Gärprozess, wenn es nicht nach außen kann, es steht so ein Druck, es wird den Korken raushauen. Also so ist auch dieser neue Wein. Oder wenn man jetzt neuen Wein trinken würde, der noch im Gärungsprozess ist, dann wird man Bauchschmerzen bekommen. Da würden Gase in uns entstehen, die dann auch irgendwann raus wollen würden. Also, und Jesus gebraucht diese Bilder nicht einfach so. Das ist ihm einfach so, wie soll ich sagen, weil ihm das also als erstes eingefallen ist, braucht Jesus diese Bilder, sondern er wählt diese Bilder ganz bewusst von diesem Bräutigam, das Bild von dem alten Kleid und das Bild von dem Wein. Und Jesus, als er dieses Bild mit dem Wein nimmt, dann wählt er es ganz bewusst und er weiß genau, dass seine Lehre, das, was er bringt, das ist kein abgeschlossener Prozess, sondern es ist etwas, was in der Entwicklung ist, etwas, was in Bewegung ist. Und ich frage euch, was meint ihr, wenn Jesus damals gesagt hat, es ist neuer Wein, den ich euch bringe. Jetzt ist dieser Wein etwas über 2000 Jahre alt. Ist aus diesem neuen Wein alter Wein geworden? Was meint ihr? Ich glaube nicht. Ich denke, dieser Wein ist genauso neu wie damals zu Jesu Zeiten. Jesus sagt, mein Wort ist lebendig und kräftig. da ist Leben hinter. Dieser Wein ist in Bewegung, er ist noch im Gärungsprozess, er ist noch im Werden, da tut sich noch etwas. Und ich finde das so gut, wenn wir mit diesem Wein konfrontiert sind, es bewegt etwas in uns, es verändert uns, dieser neue Wein. Lässt uns nicht einfach gleichgültig. Und ich dachte so, wer sich noch vielleicht an die letzte Gemeindestunde erinnern kann, da hat uns Thomas mit Flaschen verglichen und da gab es keine großen Einwände, deswegen möchte ich es heute auch mal tun. Wenn wir uns vielleicht so als Flaschen sehen, wo in uns dieser neue Wein hineinkommt. Und jetzt können wir das so sehen, entweder wir verschließen den Korken und dieser neue Wein, es tut sich noch was, aber es kann für uns irgendwann zu einer Last werden, dass es einmal den Korken raushaut. Oder aber wir haben diesen neuen Wein in uns und dieser neue Wein kann auch nach außen. Dieser neue Wein tut uns gut, der ist nicht irgendwie schädlich oder der drückt nicht wie so ein neuer Schuh, der erstmal eingelaufen werden muss, ja, dass er sich so ein bisschen, der Schuh und der Fuß so ein bisschen zusammenpasst, dass er nicht mehr drückt. Dass dieser neue Wein für uns nicht so ist, dass er drückt, sondern dass er uns gut tut, dass dieser Wein auch nach außen kann. Dieser letzte Satz, das, was Jesus zum Schluss sagt, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Jeder, oder damals diese Menschen, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie hatten diesen alten Wein. Sie haben es sich bequem gemacht, sie hatten ihr Plätzchen gefunden, es ist warm, es ist gemütlich für sie gewesen. Dieser Wein tat ihnen gut, er ist mild. Der hat nichts Großes für sie gefordert für sie. Aber für die Menschen damals, denen diese ganzen Bürden und Lasten und die Gebote auferlegt wurden, für sie war es sehr, sehr schwer. Deswegen fanden auch diese Menschen, genau diese Menschen, bei Jesus Gehör, weil sie so darunter gelitten haben. Deswegen waren sie bereit für diesen neuen Wein. Aber für die Menschen, die da lange gesessen haben, die sich einen bequemen Ort gefunden haben, denen es auch mit dem alten Wein gut genug war, ihr alter Wein, der war wirklich gut für sie. Sie brauchten keinen neuen Wein. Die sagen, der alte Wein ist milde, der ist gut für uns. Warum sollen wir uns ändern? So fühlen wir uns wohl, so geht es uns gut, so ist es bequem. Eine Frage vielleicht an dich, lieber Zuhörer, der du zuschaust, oder auch an uns, an allen. Willst du diesen neuen Wein haben? Ist dieser neue Wein in dir? Tut er dir gut? Oder ist er so, dass er dir vielleicht drückt? Manchmal ist es gut, wenn dieser neue Wein drückt, denn er lebt, er ist lebendig. Dieser neue Wein, glaube ich, er wird immer neu sein. Er wird immer neu sein, denn es ist das Wort Gottes, was lebendig ist und kräftig ist. Jesus bringt diesen neuen Wein damals in diese Zeit. Und viele Menschen haben es nicht verstanden. Ein Johannes hat es nicht verstanden. Verstehst du es? Willst du diesen neuen Wein haben? Ich will diesen neuen Wein haben und will einfach auch in mir ein gutes Gefäß sein, wo dieser neue Wein etwas in mir bewirken kann, wo es Veränderungen schaffen kann. Ich will elastisch sein, ich will flexibel sein für diesen neuen Wein, dass Gott durch diesen neuen Wein, durch den Heiligen Geist in mir wirken kann und mich verändern kann. Ich hoffe, du willst auch diesen neuen Wein. Und wenn du diesen vielleicht neuen Wein noch nicht hast, so lade ich dich ein, lass Jesus in dein Herz mit seiner neuen Botschaft, mit seiner frischen Botschaft, der dir das ewige Leben schenken will, der das Leben und volle Genüge schenken will. Gott segne dieses Wort an uns alle. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet.